Welcome back zur neuen Folge von Soka Fußball in Afrika. Wir nehmen weiter Kurs auf den Afrika-Cup, sind mittlerweile bei der 5. Folge unserer großen Vorschau angekommen. Und nachdem wir Algerien in der ersten Episode mit Joscha Berger durchgesprochen haben, kehren wir wieder nach Nordafrika zurück. Diesmal aber ein wenig weiter östlich. Wir sprechen über Team Ägypten, das zwei der größten Stars des Turniers im Kader stehen haben wird. Natürlich spreche ich hier von Musiala und Omar Mamouche. Die Pharaonen beim Afrika Cup, eine legendäre Kombination, die eine unglaublich große Historie hat. Es gibt also auch wieder viel zu besprechen und dabei wird mich mein heutiger Experte Amer Najib Fahmy unterstützen. Er arbeitet als Sportjournalist für beIN Sports in Ägypten und ist einer der renommiertesten Fußballexperten im Land der Pharaonen. Mit ihm habe ich damals vor der Club-WM schon ausführlich über Al Ahly gesprochen, jetzt hat er sich bereit erklärt, mit mir auch auf Team Ägypten beim Afrika Cup zu blicken. Also, halten wir uns nicht länger auf, wir gehen rein. Aber warum habe ich gesagt, dass die Beziehung zwischen Ägypten und dem Afrika-Cup so besonders ist? Man ist das Land mit den meisten Teilnahmen und man ist vor allem die Nation mit den meisten Titeln, also Rekordsieger. 7 Titel insgesamt. Direkt die ersten beiden Ausgaben 1957 und 59 gingen an die Pharaonen, aber der letzte Gewinn der Trophäe ist schon 15 Jahre her. Das war 2010 in Angola. Das ist mit dem Selbstverständnis der stolzen Fußballnation natürlich nur schwer vereinbar. Man sieht sich selbst als Afrikas Nummer 1, egal ob im Clubfußball oder im Vergleich der Nationalmannschaften. Da braucht es aber auch diesen kontinentalen Sieg. 2017 und 2021 war man nah dran, man war im Finale, verlor aber beide Spiele. Das wohl Schlimmste war aber 2019, das Turnier im eigenen Land. Und auf das Turnier wollen wir einmal ein wenig detaillierter zurückblicken. Es war alles angerichtet, dass es die große Krönung für Mo Salah werden sollte. Das Turnier im Sommer, keine EM, keine Weltmeisterschaft, das Scheinwerferlicht auf Ägypten und seinen eben noch ungekrönten König. Dazu eine Mannschaft mit den Schlüsselspielern im besten Alter. Eine goldene Generation, bereit für den großen Wurf. Salah war selbst 27, Mohamed Elneny von Arsenal 26, Kapitän Ahmed El Mohammadi von Aston Villa war 31, dazu noch Mahmoud Trezeguet mit 24. In der Gruppenphase schien dann auch alles gut anzulaufen. 9 Punkte aus den 3 Spielen. Siege gegen Simbabwe, DR Kongo und Uganda. Kein einziges Gegentor. Dann am 6. Juli das Achtelfinale gegen Südafrika. Eigentlich hat zu diesem Zeitpunkt keine Mannschaft, die diesem Ägypten das Wasser reichen könnte. Doch Tevin Kosi-Lorch schockt eine ganze Nation mit seinem Treffer zum 1:0 in der 85. Minute. Südafrika zieht das Ding im ausverkauften Stadion in Kairo. So richtig kann's keiner fassen. 75.000 Menschen auf den Rängen, eine ganze Nation vor dem Fernseher. Kollektive Fassungslosigkeit. Und natürlich auch bei Mohamed Salah. Der hatte vor dem Spiel wegen einer Erkältung nicht trainieren können und war in diesem entscheidenden Moment eben nicht voll da. Auf dem Platz war er kaum zu sehen. Dieser Tag hinterließ Spuren und in einem Interview wenig später äußerte er auch einige Vorwürfe gegenüber dem Verband. So waren die Spieler seiner Meinung nach im Teamhotel zu wenig abgeschirmt und es hätte zu lasche Sicherheitsvorkehrungen gegeben. Der Vizepräsident des Verbands schoss zurück, dass Salah das gleiche schon bei der WM 2018 gesagt habe und es diesmal deutlich besser gewesen wäre. Übrigens, die Verbandsspitze trat nach dem Afrika-Cup geschlossen zurück. Auch der Nationaltrainer wurde gewechselt. Es war aber eigentlich nur die Eskalation eines schwelenden Konflikts zwischen Salah und dem ägyptischen Fußballverband. So richtig glücklich waren beide nie miteinander. Dabei ging es um einen großen Streit rund um die Bilderrechte. Der Verband hatte ohne sein Einverständnis sein Gesicht für eine Werbekampagne genutzt, was bei Salah verständlicherweise auf wenig Gegenliebe stieß. Während der WM ließ der Verband dann zu, dass Salah gemeinsam mit dem tschetschenischen Anführer Ramzan Kadyrov auf das Feld gehen musste und für Fotos bereitstehen musste. Im Nachhinein gab es viel Kritik dafür, wegen Kadyrovs sonstiger Äußerungen und Wirken, aber Salah wusste nicht, mit wem er da posierte, während es den Verbandsverantwortlichen durchaus bewusst gewesen war. Also alles in allem brachte der Afrika Cup 2019 einfach nur das zum Vorschein, was unter der Oberfläche schon lange brodelte. Salah und die ägyptische Nationalmannschaft. Zu diesem Zeitpunkt einfach keine gesunde Beziehung. Und das nicht wegen den Mitspielern oder dem Trainerteam. Als i-Tüpfelchen holte dann auch noch Algerien im Land der Pharaonen den Titel. Also blieb die Trophäe zwar in Nordafrika, ging aber nach Algier statt nach Kairo. Diese Schmach schmerzt eben auch 2025 noch, auch 6 Jahre später. jetzt, wo das Turnier endlich nach Nordafrika zurückkehrt. Und das bringt uns eben in den November 2025, in dem es noch 4 Wochen bis zum Turnier statt sind. Und Mo Salah, der ist immer noch dabei, vielleicht ja zum letzten Mal. Never say never, vielleicht läuft er auch 2027 in Ostafrika nochmal auf. Meine Prediction: holt Ägypten den Titel und schließt Salah somit seinen Frieden mit dem Turnier, dann wird es auch sein letzter AFCON gewesen sein. Es ist gefühlt ein wenig vergleichbar mit der Weltmeisterschaft und Lionel Messi. Auch der war oft nah dran, in seiner absoluten Prime kam aber immer wieder etwas dazwischen. Zu Hause gab es immer wieder Kritik an den Leistungen im Nationaltrikot. Dann die späte Krönung, als vielleicht nicht mehr alle damit rechneten. Die Parallelen sind absolut da. Mal sehen, ob auch Salah seinen späten Frieden bekommt. Bisher ist er nämlich noch titellos. 2010 war er noch nicht dabei. Damals spielten noch so Größen wie Mohamed Zidane oder Wael Gomar. Aber wo stehen wir denn nun? Wie gut ist Ägypten drauf? Zählt man überhaupt zu den Favoriten oder herrscht ein wenig Krisenstimmung zurzeit? Das kann uns natürlich am besten Amer sagen.
Well, actually, there was some kind of skepticism among football fans in Egypt regarding the national team, because the majority may think that the team was not tested by facing a heavyweight opponent. The qualification either to AFCON or to the World Cup was a little bit easy. The team went unbeaten through 16 official games, 14 of them under current coach Hossam Hassan. But still, I personally believe that it's not accurate because Egypt eliminated Cape Verde from the AFCON qualification. Cape Verde later qualified to the World Cup. And at the same time, Burkina Faso is not an easy hunt for any African side. They are a very strong team. They have very good players based in Europe, like Edouard Tapsoba at Leverkusen, Bertrand Traoré. So they are a very good team. And at the same time, there are some traditional heavyweights in Africa who failed to qualify directly, like Cameroon, who had to finish second behind Cape Verde, and Nigeria finishing behind South Africa as well. So that feeling, I believe, is not justified. That skepticism, because Egypt has been doing well and is not dropping points against weaker opponents.
Amer spricht es an. Ägypten hat sich relativ sorgenfrei für die WM qualifiziert, nachdem man beim Turnier 2022 in Katar nicht dabei war. Auch das war ein bitterer Tiefschlag. WM im arabischen Raum und das nach eigenem Verständnis stärkste arabische Team ist nicht dabei. Also, WM-Ticket in der Tasche, dazu ungeschlagen seit 14 Spielen, quasi seit dem Aus im Achtelfinale beim Afrika Cup 2024. Aber all das ist natürlich nur so lange etwas wert, bis man es auch in ein großes Turnier transportieren kann. Und das wird die große Aufgabe für Team Ägypten. Und der Mann, der das alles anleiten soll, ist Hossam Hassan. Ihr merkt, wir drehen es diesmal herum. Vor dem Team geht's um den Coach. Der ist eben seit dem angesprochenen Afrika-Cup aus in der Verantwortung. Wie häufig schon erwähnt, das Muster. Auf einen europäischen Coach, Rui Vitória, folgt nun der einheimische Coach. Aber Hossam Hassan ist eben nicht irgendwer im ägyptischen Fußball. Er ist eine echte Ikone. 177 Länderspiele, über 20 Jahre Teil der Nationalmannschaft. Er hat für die großen Clubs, für Al-Ahli und für Zamalek gespielt, dazu auch noch in den 90ern kurz in Griechenland und der Schweiz. Einfach eine unvergleichliche Karriere und ich will es nochmal betonen, 177 Länderspiele. Danach wurde er Trainer im Clubfußball im Land, coachte einige Mannschaften, 2013 war er für ein Jahr Nationaltrainer von Jordanien, dann ging es wieder zurück in den heimischen Clubfußball, nun eben seit 2024 ist er ägyptischer Nationaltrainer. Und die Fans sind sich uneinig bei seiner Person.
Well, I believe there is some kind of division between the fans. If we talk about traditional fans, people who are 30 years old and above, they are mostly pro Hossam Hassan. They support him heavily because they still remember his achievements as a player with the national team. He is still Egypt's most capped player and overall top scorer of the Pharaohs. And he's also transmitting that energy to the team. He's playing a key role with motivation. Also, he has an attacking-minded style of play, and this is actually very good for Egypt compared to, for example, when Egypt last time qualified to the World Cup in 2018, they were under Hector Cooper, the Argentine coach. He was very, very defensive, and that irritated irritated the Egyptian fans. They wanted to see their team attack, especially against weaker opponents. You can accept to be defensive against stronger opponents, but against weaker opponents, you have to put them in their place. And that's what Hossam Hassan is doing. He is winning the majority of the games, home and away. So yes, fans 30 and older, they support him. But younger fans, they are more attracted to the idea of having a foreign coach playing modern football, more sophisticated tactics. And I believe this is a worldwide trend. It's not related to Egypt. But yes, I think Hossam Hassan is popular still. He's one of the main figures in Egyptian football. He has given too much to the country. And yes, he's transmitting the energy, the mentality that Egypt has been always looking for.
Viel Info von Amer, aber ein sehr wertvoller Blick, den man so von außen nie bekommen könnte. Er spaltet die Generationen der Fans. Seine Verdienste sind unbestritten. Seine Taktik aber vielleicht an manchen Stellen etwas altbacken. Er hat Kredit durch die souveränen Qualifikationen. Ein Fiasko jetzt beim Afrika Cup mit einem frühen Aus. Das könnte aber auch er sicherlich kaum überstehen. Ein spannender Trainer in einer spannenden Gruppe. Also man muss sagen, Gruppe B ist schon ein wenig wie ein großes Puzzle, das sich gefühlt von Länderspielpause zu Länderspielpause verändert und die Teile sich neu ordnen. Zimbabwe, absolut schwer vorherzusagen, wie sich dieser kurzfristige Trainerwechsel nun auswirkt, ob da Kräfte freigesetzt werden, die den Underdog in der Gruppe über sich hinauswachsen lassen. Dann Angola, auch Trainerwechsel im September. Nach vielen Jahren der Konstanz wird man nach 2 Freundschaftsspielen auch noch nicht sagen können, wie sich hier die Dynamik ändert. Und Südafrika. Letztes Mal beim Afrika Cup im Halbfinale mit einer starken Liga, die auch sehr stark auf eigene Spieler setzt. Jetzt nach langen Jahren endlich auch wieder für die WM qualifiziert mit Hugo Broos, einem Trainerfuchs, der aber auch immer mal wieder diskutiert wird. Also diese Vorausblicke in Gruppe B sind für mich echt schwierig, eine Prognose sowieso nicht möglich. Klar ist, auf dem Papier hat Ägypten für den Fußballfan, der den afrikanischen Fußball eigentlich nur beim Afrika Cup verfolgt, klar die stärkste Mannschaft in der Gruppe. Salah, Mamouche muss ich jetzt nicht dauernd wiederholen, aber auch dazu die stärkste Liga Afrikas mit Al Ahly, dem wahrscheinlich größten und wichtigsten Club des Kontinents. Dahinter würde man wohl Südafrika einsortieren, gerade mit den Ergebnissen und Entwicklungen der letzten 3 Jahre. Angola, immer spannend, immer unberechenbar, physisch eine unglaubliche Truppe, aber ohne die großen Namen. Aber auf dem Papier hat mit auf dem Rasen beim Afrika Cup ja sowieso selten allzu viel gemeinsam. Ich war live im Stadion dabei, als Ägypten beim letzten Afrika Cup im Spiel gegen Mosambik in letzter Sekunde eine Niederlage vermieden hat gegen ein Team, das auf dem Papier eigentlich keine Chance hätte haben sollen. Beim Spiel gegen Ghana war ich dann auch auf der Tribüne und ich sag's euch, das war das erste Mal, dass ich gesehen habe, was diese Superstar-Magie ausmachen kann. Mo Kudus, Comeback, nachdem er im ersten Spiel noch verletzt gefehlt hatte, wirklich komplett crazy in diesem Spiel. Der war unaufhaltsam, der hat mit den ägyptischen Verteidigern gemacht, was er wollte. Und auf der anderen Seite Omar Mamouche, der war auch wirklich einfach nicht zu stoppen in dem Spiel. Und Mamouche war ja damals noch nicht mal der Name, der er heute ist. Also es waren schon Ausnahmeauftritte in diesem Spiel, das sonst eigentlich ziemlich enttäuschend war. Im Stadion wirkt es dann auch nochmal ganz anders, wenn so ein Raunen durch das Rund geht, wenn Kudus nur an den Ball kommt. Egal, was Verteidiger jetzt in Interviews sagen, das nehmen die auch wahr in diesen Momenten. Und ich glaube, beim Afrika Cup sind diese Superstars schon nochmal, ja, die sind nochmal präsenter und für die Fans einfach wirklich dieser Grund, warum sie in so großen Zahlen ins Stadion gehen und jetzt auch in Nordafrika, da wirst du merken, wenn Salah, wenn Mamouche da an den Ball kommen, da werden die Fans ausrasten. Also da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf, das zu sehen. Also kommen wir jetzt nochmal auf diese Mannschaft zu sprechen. Und es macht einfach Sinn, zuerst über den Keeper zu sprechen. Wir heben uns die Offensive, also das Filetstück der Mannschaft, für den Schluss auf. Torwart, mal wieder nur ein Wort, Legende. Mohamed El-Shanawi, 36 Jahre alt, seit 2016 bei der Nationalmannschaft dabei, hat die sehr undankbare Aufgabe, Nachfolger von Issam El-Hadari zu werden, der vorher 20 Jahre die Torwartposition quasi blockiert hat. Deswegen ist er erst mit Ende 20 Stammkeeper geworden, also El-Shanawi. Und aktuell gibt's wieder eine ähnliche Situation. Sowohl im Club bei Al-Ahli als auch im Nationalteam ist Ufa Shubir der Herausforderer, eigentlich auch der designierte Nachfolger. Der war als Nummer 2 von Al-Ahli letztes Jahr für den Afrikas Torwart des Jahres Award nominiert, weil er eben international immer wieder spielen durfte und auch saustark in der Champions League performt hat. Auch ein Thema, das die ägyptischen Fans spaltet. El-Shanawi oder Shubir, wer ist der Bessere? die Erfahrung und die Aura des großen alten Mannes oder das moderne Torwartspiel des Herausforderers. All diese Diskussionen haben ihren Ursprung in der letzten Ausgabe des Afrika Cups. El Shaarawy verletzte sich an der Schulter, 4 Monate Pause, Shobir bekam plötzlich die Chance bei Al Ahly und war einfach unglaublich. 8:0 Spiele in der Champions League, auch sonst spektakuläre Paraden und seit Mitte 2024 sind sie eben nun beide fit, aber mehr Spielzeit erhält der alte Mann El Shaarawy, auch im Nationaltrikot. Und da gibt es jetzt ja auch noch einen dritten Kandidaten, Ahmed El Shaarawy, Keeper des amtierenden Champions League-Siegers Pyramids. Die ärgern Al Ahly so richtig, gehen dem Giganten auf die Nerven und eben auch auf der Torwartposition. Wundert euch nicht, die beiden El Shaarawys sind keine Brüder, nur Konkurrenten. Ahmed ist übrigens auch schon 34, der sogar schon 2011 mal beim Nationalteam dabei war, also schon im Tor eine brisante Konstellation, 2 Clubkonkurrenten und der dritte Kandidat vom Emporkömmling. Ahmed ist auch der einzige ägyptische Keeper, der dieses Jahr für den Award zum Goalkeeper of the Year nominiert wurde. Keine Ahnung, ob man das jetzt als Zeichen werten kann. Und weil 3 zwar schön sind, 4 aber noch besser, gebe ich euch noch einen Namen. Mohamed Sobhi von Zamalek, dem dritten großen Club aus Kairo. Auch der war zuletzt nominiert und durfte in Abwesenheit von El Shaarawy das letzte WM-Quali-Spiel machen. Also summa summarum, es deutet darauf hin, dass Mohamed El Shaarawy seinen letzten AFCON als Nummer 1 spielen wird, aber die Konkurrenzsituation ist hier schon auf einem hohen Level und grobe Patzer darf er sich nicht erlauben. Eine Reihe weiter vor kommen wir zur Abwehr. Und dort gibt's rechts hinten für Coach Hassan dann eben nicht die Qual der Wahl.
Well, there was some talk about the right back position, now occupied by Mohamed Hani, the right back of Al Ahly. He wasn't very convincing for his club, but when it comes to the national team, he's always up to that challenge. And that's maybe because the level of confidence is being given by Hossam Hassan. So I believe maybe he doesn't have a good replacement. Maybe Ahmed Aid is a little bit inexperienced. He played the Olympics with Egypt, but he's not the usual starter at his club Al Masri. So maybe the right back position, there is little room to think about it.
Kein erfahrener Rechtsverteidiger, der aktuell in guter Form ist. Und die Nebenmänner in der Mitte? Der wahrscheinlich beste Mann wird nicht dabei sein. Mohamed Abdelmonem von Nizza wird das Turnier wegen eines Kreuzbandrisses verpassen. Sein Comeback kommt einige Wochen zu spät. Also wird es wieder vor allem auf die Spieler aus den heimischen Topclubs ankommen. Spannend wird auch, ob es eine Dreierkette mit Wingbacks oder eine klassische Viererkette wird. Möglich ist alles, die Auswahl in der Mitte kennt sich zumindest gut. Rami Rabia dürfte in jedem Fall spielen. Der war jahrelang die Säule von Al Ahly, ist aber jetzt 2025 zu Al Ain in die Emirate gewechselt. In einer Dreierkette könnte Rechtsverteidiger Hani sogar auf die rechte IV rutschen, sodass dann auch nur noch eine Position frei ist. Khaled Sobhi von Al Masri oder Hossam Abdelmagid von Zamalek sind hier weitere Anwärter. Und links hinten? Mohamed Hamdi von Pyramids ist hier die erste Wahl. Gerne auch mal als linker IV in der Dreierkette getestet, aber in der Viererkette links hinten festgespielt. 30 Jahre alt, aktuell vielleicht in der Form seines Lebens, zumindest war 2025 für ihn das stärkste Jahr. Ein echtes Zweikampfmonster bringt dir defensiv eben sehr viel Stabilität und das auch sehr konstant. Hat jetzt zum Abschluss der WM-Quali auch noch sein erstes Tor für die Nationalmannschaft geschossen. Sprung ins Mittelfeld. Und da könnte das Turnier nach vielen Jahren ohne Mohamed Elneny stattfinden. Der ehemalige Arsenal-Spieler ist auch mittlerweile in UAE unterwegs, wurde dort sogar Spieler der Saison, ist aber jetzt nur für das B-Team, das die Qualifikation für den FIFA Arab Cup spielt, nominiert worden. Also nicht für die A-Nationalmannschaft, dort war er letztmals 2024 dabei. Wäre eine kleine Überraschung, wenn er jetzt doch zum Turnier zurückkehren würde zur A-Nationalmannschaft. Denn in der Zentrale gab es einen kleinen Generationenwechsel. Dort dominieren mittlerweile eher die Namen von Marwan Ateya, Ahmed Kuka, beide von Al Ahly oder Mohamed Lachine von Pyramids. Und man darf sich von seiner europäischen Brille nicht täuschen lassen. Diese Spieler verdienen sehr gut in Ägypten, sind echte Superstars. Viele davon wollen gar nicht nach Europa, um dort dann nur eine Nebenrolle zu spielen. Es ist auch wirtschaftlich nicht attraktiver, in Belgien oder so zu kicken. Das Niveau der Liga in Ägypten ist auch gut und man spielt immer um den Champions League-Titel mit, egal ob man jetzt hat bei Zamalek, Al Ahly oder Pyramids spielt. Nur weil die Namen im europäischen Fußballkontext nicht so präsent sind, darf man sich nicht dazu verleiten lassen, deren Qualität anzuzweifeln. Das sind gute Kicker, die sich in ihren Clubs ihre Stammplätze hart erarbeiten müssen und dann auch zurecht für Ägypten auflaufen, statt eben alternden Stars wie Elneny. Alle Kandidaten bringen viel Dynamik mit, die es in diesen physischen Duellen beim Afrika Cup auch braucht. Da brauchst du Maschinen im Mittelfeld, die ihre 12-13 Kilometer runterspulen und das dreifach innerhalb von 12 Tagen in der Gruppenphase. Hamdi Fati muss in dem Zusammenhang auch noch erwähnt werden. Der spielt in Katar, war aber auch lange im Al-Ahli-Trikot unterwegs und wird eine Option sein für Coach Hassan. Aber sehr wohl im europäischen Kontext sind die Offensivkräfte sehr, sehr geläufig. Ich brauche keinen Spannungsbogen aufbauen. Mohamed Salah, Omar Mamouche und Mostafa Mohamed, drei Namen, die man kennt. Mohamed mit Abstrichen und vielleicht auch in einem eher weniger schönen Kontext. Aber sprechen wir nochmal über Salah und seine Rolle im Team. Letztes Jahr unumstritten der beste Spieler der Premier League. Aktuell wie das ganze Liverpool-Team in der schwierigen Phase, war ja zuletzt sogar auf der Bank, hat dann ja auf Social Media wieder alles in Bezug auf die Reds gelöscht. Also ja, auch wieder schwieriges Thema, aber das ist ja auch seit Jahren irgendwie so gang und gäbe, dass wenn es da nicht läuft, dass dann auch relativ viel drumherum spekuliert wird und er am Ende doch in Liverpool bleibt. Aber im Nationalteam funktionierte er zuletzt sehr gut. 9 Tore in der WM-Quali, damit nach Moamura der zweitbeste Torschütze der gesamten afrikanischen Quali. Er profitiert sicherlich auch davon, dass sich nicht mehr alles auf ihn konzentriert, sondern mit Omar Mamouche, ein zweiter Weltklasse-Mann, in der zweiten Rolle auf dieser Doppelzehn spielt. Beide haben alle Freiheiten und Salah ist nicht komplett im Fokus. Das taugt ihm sichtlich, er muss sich jetzt eben noch richtig nach oben pushen, um in Bestform beim AFCON anzukommen. Wie vorhin gesagt, letzte Chance auf Frieden mit diesem Turnier. Und Mamouche?
Omar Mamouche, of course, is a very important player for Egypt right now. He has that reputation that can help him drag the opponents around him and make room for other players, just like Mo Salah has been doing over the years. And of course, yes, Mo Salah now is going to be 33, and he's already 33, he's going to be 34 next summer. So yes, it's not going to be easy for him to play at his peak. So I think it's going to be the time of Omar Mamouche, and he has been doing well. This is going to be his third AFCON. He had played under Carlos Queiroz in 2021 and under Rui Vitória in 2023. So maybe... that's his third AFCON. He's now more experienced playing at a higher level after excelling with Frankfurt and Man City. So yes, it's going to be very interesting to see how he's doing. He's probably going to be a leader on the pitch, but to hold the captain armband, I think it's still too early. But of course, now he's a player who is highly, highly regarded by the fans.
Es könnte eine Art Staffelstabübergabe sein. Natürlich wird die erst endgültig nach der WM 2026 erfolgen, aber Mamouche ist eben nicht mehr als durchschnittlicher Bundesligaspieler, sondern als richtig teurer Man City-Spieler dabei. Global eine ganz andere Wirkung und jeder weiß, er muss das Gesicht der Post-Salah-Ära werden. Und abschließend eben noch Mostafa Mohamed. Ihr habt die Kontroversen rund um seine Äußerungen und die Weigerungen, in einem Trikot mit einem Regenbogensymbol darauf aufzulaufen, sicherlich mitbekommen. Das ist echt ein Thema, das ihn viele Sympathien gekostet hat. Mehr als verständlich, finde ich auch. Es ist schon sehr, sehr nahe an der offenen Homophobie, wenn man sich weigert, wegen eines solchen Symbols und der Bedeutung nicht aufzulaufen. Also fetter Minuspunkt hier. Und sportlich gesehen, Stammspieler bei Nantes in der Ligue 1, 2 Tore bisher in 11 Ligaspielen. Zuletzt hat er seinen Starterplatz ein wenig verloren, kam dann zweimal nur von der Bank. Im Nationaltrikot wird er aber gesetzt sein. Die Nummer 2 hinter ihm im Sturm ist Usama Faisal von Bank El Ahly. Und Amer traut genau dem zu, dass er so ein bisschen der Shootingstar im ägyptischen Team werden könnte. Klar, 12 Länderspiele, kein Tor, nicht das größte Empfehlungsschreiben, aber es sind andere Aspekte seines Spiels, die ihn so wertvoll machen können. Er ist ein wuchtiger Stürmer, den du auch mal lang suchen kannst und der mit seiner Verlängerung die Außenstürmer bzw. Halbraumzehner in Szene setzen kann und einen neuen Aspekt reinbringt. Vielleicht noch wichtiger, gegen den Ball ist er unglaublich. Er arbeitet so hart, dass sich andere vielleicht ein wenig mehr zurücknehmen können. Es wird Spiele geben, da sind seine Qualitäten gefragt und auf dem Weg zu einem möglichen Erfolg könnte er deswegen eine viel größere Rolle einnehmen, als man jetzt vielleicht vermutet. Bevor wir den Kader-Roundup abschließen, darf man zwei Spieler nicht unerwähnt lassen, die vielleicht für den europäischen Fußballfan keine Superstars sind, wenn du aber in Kairo auf den Straßen fragst, dann sind sie mit die größten Namen der gesamten Generation. Mahmoud Trezeguet und Zizo. Mittlerweile beide seit der Club-WM für Al-Ahli unterwegs. Zizo war in Belgien und Portugal früher unterwegs, ist seit 2019 zurück in Ägypten und gehört dort Jahr für Jahr zu den besten Spielern in der Liga, hat auch einige MVP-Awards eingestrichen. Trezeguet hat in der Premier League für Aston Villa und zuletzt in der Türkei gespielt, wie gesagt, seit dem Sommer auch zurück in der heimischen Liga. Und es wird super spannend zu sehen sein, welche Rollen den beiden zukommen. Trezeguet war seit 2016 der unumstrittene Offensivpartner von Salah, hat über 80 Länderspiele schon gemacht und in der Mannschaft eben auch so ein gewisses Standing. Sissou ist eben auch seit Jahren schon dabei und kann auch ins zentrale Mittelfeld ausweichen, wenn in der Offensive kein Platz mehr ist. Beide haben eben einen spannenden Status, eigentlich seit Jahren unumstritten, aber wo stellst du sie hin, wenn alle drei Superstars im Sturm fit sind? Mamouche ist dort, anders als beim letzten Afrika Cup, auch nicht mehr in der Herausfordererrolle, sondern als Spieler von Man City kommst du dann mit einem ganz anderen Ambition zur Nationalmannschaft. Das könnte ein heikles Thema werden. Trezeguet und Sissou kommen auch nicht zum Turnier, um eine Nebenrolle zu spielen, aber unumstritten gesetzt sind sie beide eben auch nicht mehr. Oder eben zumindest nicht beide. Einer könnte spielen, könnte eine Dreierreihe mit Salah und Mamouche hinter Mustafa bilden, aber beide nicht. Hier braucht es ein gutes Gespür vom Coach, um da kein Thema aufzumachen. Und ich will das nochmal betonen, unterschätzt nicht, wie viel Rückhalt diese beiden Spieler im ägyptischen Fußball haben. Das sind auch ein Stück weit ja doch Ikonen für die Fans zu Hause. Also soweit die Mannschaft, die wichtigsten Spieler. Der klassische Al-Ahli-Block wird auch diesmal vertreten sein, aber Pyramids drängen auch hier so ein bisschen rein. Dieses klassische der europäischen Legionäre und eine Mischung aus Al-Ahli und Zamalek muss erweitert werden. Es ist also der Europa-3x-Kairo-Mix, der Ägypten tragen soll. Kommen wir zu meiner vielleicht Lieblingskategorie, die besondere Geschichte im Kader. Und hier will ich über einen Spieler sprechen, der zwar nicht sicher dabei ist, aber ein unglaubliches Zeichen senden würde, wenn er es denn schaffen würde. Amer El Ghazal, Innenverteidiger, 26 Jahre alt, spielt bei Bank Al Ahly. War zuletzt im September und Oktober für die Länderspiele nominiert, kam aber nicht zum Einsatz. Und was macht ihn so besonders? Schaut ihr euch ein Bild von ihm an, fällt es euch wohl sofort auf. Er leidet an der Krankheit Alopecia oder im Volksmund einfach als chronischer Haarausfall bekannt. Ihm wachsen keine Haare am Kopf oder im Gesicht, generell nicht am ganzen Körper. Das fällt natürlich auf den ersten Blick auf und ihr könnt euch vorstellen, dass er deswegen auch keine leichte Kindheit hatte. In der Schule und auch in den Jugendmannschaften musste er viele Gehässigkeiten über sich ergehen lassen. Es gibt auch Interviews mit ägyptischen Medien, in denen er offen über eine depressive Phase, ausgelöst durch das Mobbing in dieser Zeit, spricht. Er war seiner Aussage nach auch schon kurz davor, deswegen den Fußball aufzugeben. Trotzdem biss er sich eben durch und schaffte es eben in die ägyptische Premier League und ist seit 2025 nun auch Teil der Nationalmannschaft. Als Geschenk für die Nominierung gab es von Mo Salah erstmal ein unterschriebenes Liverpool-Trikot. Diese Aufmerksamkeit und die Bedeutung davon versteht man wohl nur, wenn man ein Jahrzehnt lang zu diesem Spieler aufgesehen hat und nun Seite an Seite mit ihm im Nationaltrikot spielt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es eine große Genugtuung für ihn ist, zu wissen, dass man sich durch die harten Zeiten durchgekämpft hat, um jetzt dort anzukommen, wo alle jungen Fußballer einmal hinwollen, zu so einem großen Turnier. Amer hat es durch die Krankheit sicherlich nicht leichter. Ich will da jetzt aber auch gar keine große Karma-Nummer oder sowas draus machen. Es ist einfach nur so eine richtige Feel-Good-Story, die dieser junge Mann aus eigener Kraft geschrieben hat, beziehungsweise hoffentlich jetzt beim Afrika-Cup schreibt. Aber Amer hat sich nie alleine auf das Standbein Fußball verlassen. Er hat auch noch ein Studium der Geschichtswissenschaften abgeschlossen, parallel zu dem großen Traum, Fußballer zu werden. Das spricht für eine Menge Disziplin, das alles unter einen Hut zu bekommen. Deswegen für mich ganz klar eine dieser Geschichten, die erzählt werden sollten, die zeigen, was man erreichen kann, auch wenn die Startvoraussetzungen vielleicht nicht die leichtesten sind. Einfach schön. Und damit will ich eigentlich auch die heutige Episode der Afrika-Cup-Vorschau abschließen. Ägypten birgt eine Menge Stoff für spannende Geschichten. Diese ganze Thematik rund um Mo Salah und den Afrika-Cup, die Rückkehr des Turniers nach Nordafrika nach der Schmach bei der Heimausgabe, also für uns Journalisten ein Team, über das es viel zu berichten gibt. Aus Sicht des Bundesliga-Fans ist die Performance von Omar Mamouche natürlich immer noch spannend. Schließlich kam er damals in jungem Alter nach Deutschland, direkt aus Ägypten, und hat sich Stück für Stück an die Weltklasse herangearbeitet. Ach so, zum Abschluss. Der ägyptische Verband hat das Halbfinale als Minimalziel ausgegeben. Spannend, was passieren würde, wenn denn schon im Viertelfinale Schluss wäre. Wie würde man dann mit der eigenen Legende Hassan umgehen? Schickt mir gerne Feedback zu dieser Folge an die Mail per Instagram, wo auch immer ihr wollt, ist alles in den Shownotes vermerkt. Ich bin raus für heute. Wir hören uns.